Ja, barmherzigerweise darf ich die Maske hier oben ja abziehen, aber es ist schön, dass ihr trotzdem da seid, auch mit diesen Einschränkungen. Ich finde, die sind zu verkraften. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung für 2021 und ich glaube, sie ist sehr passend, weil in dieser Zeit, was bräuchten wir da mehr, als auch miteinander und untereinander barmherzig zu sein. Ich finde es auch klasse, wie das hier gestaltet ist. Wieder, ich weiß nicht, ob es die Marie war oder wer sonst. Ja, einen super herzlichen Dank. Barmherzig, das ist hier auch schon abgebildet. Da geht es um ein Herz haben für jemanden. Und so hat unser Vater im Himmel ein Herz für uns Menschen. Und deswegen sollen wir auch ein Herz füreinander haben. Sollen barmherzig sein. Die Barmherzigkeit Gottes, die sehen wir eigentlich auch hier im Advent und in Weihnachten, da hat sich die Barmherzigkeit Gottes ganz besonders gezeigt. Wenn ich an Barmherzigkeit denke, dann fällt mir auch ein, dass ich oft viel zu wenig dankbar bin für unsere deutsche Justiz. Wenn man das vergleicht mit den Gerichtsbarkeiten in anderen Ländern, dann geht es uns hier doch sehr, sehr gut. Das ist mir an einem Beispiel mal sehr deutlich geworden. Es kann jedem von uns passieren, dass bei der ganz normalen Gartenarbeit ein tragisches Unglück passiert. So war es in diesem Fall auch. Und dabei ist wegen einer Fahrlässigkeit, wegen einer kleinen Unvorsichtigkeit ein Mensch ums Leben gekommen. Und jetzt war es so, bei der Gerichtsverhandlung, da wurde jetzt überlegt, was macht man in so einem Fall? Das war eindeutig fahrlässige Tötung. Und dann hat man entschieden, weil die Last für diese Person schon groß genug ist, weil ein lieber Mensch ums Leben gekommen ist, verzichtet man auf die rechtmäßige Strafe. Eine gewisse Barmherzigkeit, auch in unserer Justiz. Und ich glaube, das liegt daran, nicht nur an einer humanistischen Einstellung in unserem Land, sondern vor allem auch von einer christlichen Grundprägung her kommt das. Barmherzigkeit, die sich sogar in der Justiz widerspiegeln kann. Es gibt so einige Geschichten auch in der Bibel, die uns sehr schön zeigen, was Barmherzigkeit bedeutet. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an eine Predigt über die Barmherzigkeit ungefähr vor einem Jahr, weil die Barmherzigkeit war uns auch sehr wichtig, was die Werte für unsere Gemeinde angeht. Und da hatte ich von diesem barmherzigen Ebed-Melech erzählt, der Jeremia aus der Zisterne ziehen ließ. Barmherzigkeit ist eine Gesinnung, der eigentlich immer auch eine Tat folgen muss. Barmherzigkeit prägt auch den Ausgang von Konflikten. Und weil Gottes Taten von seiner Barmherzigkeit geprägt sind, finden wir sehr viel zu diesem Thema im Alten wie auch im Neuen Testament. Natürlich kommt einem dazu erstmal die Geschichte vom barmherzigen Samariter in den Sinn, aber es gibt noch viel mehr in Sachen Barmherzigkeit, was wir zum Beispiel auch im Neuen Testament entdecken können. Und dazu gehört auch unsere Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Dieser Satz stammt aus der sogenannten Feldrede von Jesus, bei der Jesus ganz ähnliche Themen bringt, wie in seiner viel bekannteren und längeren Bergpredigt. Jesus hat seine Rede, seine Predigten ganz sicher auch an verschiedenen Stellen gehalten. Und so betont es Lukas hier, dass Jesus in eine Ebene hinabging, damit wir sehen können, dass Jesus eine ähnliche Predigt an einem anderen Ort gehalten hat. Weil seine Botschaft sollte an verschiedenen Stellen von möglichst vielen Leuten gehört werden. Und Lukas erwähnt hier in Kapitel 6, dass Leute sogar aus der Küstenregion vom Mittelmeer her gekommen waren nach Galiläa, die Jesus hören wollten, die wissen wollten, wer ist dieser Mann und ist das wirklich auch unser Retter? Ist es der Mann Gottes, der uns heilen kann? Deswegen kamen auch viele Kranke, um von Jesus geheilt zu werden. Und diese Leute vertrauten Jesus und sie glaubten, dass er sie retten würde. Und deshalb greift Jesus in seiner Rede auch auf, was Nachfolge, was Glaube an Jesus eigentlich bedeutet und wie der sich im Leben auswirken soll. Ich lese uns mal ein paar Verse mehr vor, also in die unsere Jahreslosung eingebettet ist, damit wir den Zusammenhang etwas besser sehen. Ich lese aus Lukas 6, ab Vers 35. Liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Im Grunde genommen antwortet Jesus hier auf eine unausgesprochene Frage, nämlich woran müsste man erkennen können, dass wir Gottes Kinder sind? Jesus setzt hier den Glauben seiner Zuhörer bereits voraus. Jetzt geht es darum, wie soll dieser Glaube gelebt werden? Und da soll die Barmherzigkeit eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das ist die Botschaft Jesu in diesem Abschnitt seiner Rede. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und natürlich meint er hier Gott, den Vater. Damit sagt er was ganz Grundsätzliches über die Beziehung Gottes zu den Nachfolgern Jesu aus. Diese Beziehung ist nicht einfach eine Unterwerfung unter den Höchsten, sondern sie ist von Liebe gekennzeichnet, von der Liebe des himmlischen Vaters zu seinen Kindern. Und ein ganz starker Ausdruck der Liebe Gottes ist seine Barmherzigkeit. Das ist seine herzliche und auch fürsorgliche Zuwendung uns hilfsbedürftigen Menschen gegenüber. Und deswegen sollen auch wir als seine Kinder in allem, was wir tun, uns von seiner Barmherzigkeit leiten lassen. Ich würde sogar sagen, an der Haltung und am Verhalten seiner Kinder, da will Gott erkannt werden. Und unser eigenes, unser liebevolles, unser hoffentlich liebevolles und barmherziges Denken und Tun, das ist die größte Ehre, die wir unserem Gott machen können. Das Erste, was Jesus hier in diesem Lehrstück der Barmherzigkeit nennt, ist, dass Gottes Kinder sogar ihre Feinde lieben sollen. Und daran wird vielleicht am stärksten deutlich, dass wir die Kraft dazu niemals aus uns herausholen können, sondern wir brauchen unseren Gott. Wir brauchen den barmherzigen Vater, dass wir solche Liebe aufbringen können. Ich kann meine Feinde nur lieben, wenn ich mir die Kraft dazu von meinem barmherzigen Vater im Himmel erbitte. Von dem Gott, der die Menschen liebt, der mich liebt, obwohl ich eigentlich wegen unserer Sünde seine Feinde sind. Und würde Gott da nicht barmherzig sein oder sogar denjenigen eine Chance geben, die gegen ihn sind, dann wären wir alle verloren. Seine Barmherzigkeit ist es, was Menschenleben rettet. Und seine Barmherzigkeit will das Böse ins Gute verwandeln. Das muss ich verstehen, wenn ich wissen will, warum ich sogar meine Feinde lieben soll. Ich finde das unheimlich schwer. Vielleicht habt ihr gar keine so wirklichen Feinde. Feinde, die euch vielleicht sogar ans Leben wollen, ich hoffe nicht. Aber Menschen, die unsere Gegner sind, von denen wir genau wissen, sie sind gegen uns eingestellt, da fällt es unglaublich schwer, sie bewusst zu lieben. Und diese Liebe soll ja nicht bedeuten, dass wir uns irgendwie zu einer verkrampften Sympathie zwingen müssen. Liebe soll ja nicht geheuchelt sein und nur zum Schein ein bisschen Liebe vortäuschen und den Gegnern dann heimlich trotzdem Böses wünschen, das kann es nicht sein. Das ist hier nicht gemeint, weil Gott so auch nicht ist. Seine Liebe ist ein konstruktiver Entschluss und seine Liebe will Feinde zu Freunden machen. Es mag sein, dass uns das nicht gelingt, vor allem wenn wir zum Beispiel so einen richtigen Stinkstiefel in der Firma haben, der uns das Leben schwer macht. Aber wenn ich den Entschluss fasse, barmherzig sein zu wollen, wie mein Vater im Himmel barmherzig ist, dann fange ich ganz sicher an, diesen Menschen mit anderen Augen zu sehen. Dann fange ich an, für ihn und für ein besseres Miteinander zu beten. Und ich vertraue auf die Macht der Liebe Gottes, dass sich die schlechten Verhältnisse bessern und sich sogar in Gute umkehren können. Das bedeutet auf der anderen Seite aber auch nicht, dass ich das Schlechte am anderen schönreden muss, sondern ich will ihm auch ehrlich helfen. Und vielleicht sage ich es ihm dann auch mal aus Liebe ganz ehrlich, was mich verletzt. Die Liebe gibt nämlich auch den Mut, offen gegenüber einem anderen zu sein. Und sie lässt gleichzeitig meinem Gegner die Chance, sich zu erklären. Oft kommt es ja auch zu Konflikten, weil wir die Position des anderen noch nie verstanden haben. Warum ist er so eingestellt? Und die Liebe gibt dem anderen auch die Chance, sich zu ändern, wo es nötig ist. Und umgekehrt gilt das natürlich auch für mich selbst. Paulus hat es zum Beispiel als Feind Jesu erlebt, dass er direkt von seinem Feind, also in diesem Fall Jesus, angesprochen wurde. Die beiden waren gegeneinander, das heißt, Jesus war für Paulus, aber Paulus war gegen Jesus. Und Jesus hat Paulus aus Barmherzigkeit angesprochen und hat ihm die Chance zur Umkehr gegeben, auch wenn das mit einer gewissen Schocktherapie verbunden war. Und doch war es Barmherzigkeit Jesu, dass er sich seinem Feind, dem Paulus, der seine Gemeinde verfolgt hat, barmherzig genähert hat. Und so wurde aus dem Feind Jesu ein überzeugter Freund. Ein Freund, der bereit war, sein Leben für Jesus zu geben, so wie Jesus es für Paulus getan hat. Und deshalb reiht sich Paulus unter die begnadigten Feinde Jesu ein, als er den Römern schreibt in Kapitel 5, Vers 10, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Um wie viel mehr werden wir gerettet werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Und dass das möglich war, dass aus Feinden Gottes Freunde werden können, das liegt allein an seiner Barmherzigkeit. Und deshalb können wir auch nur mit Barmherzigkeit Menschen für Jesus gewinnen. Der zweite Punkt, den Jesus anspricht, ist, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Ich würde das mal als Großzügigkeit bezeichnen. Und Großzügigkeit ist auch ein überzeugender Ausdruck von Barmherzigkeit. Aber nur, wenn ich Gutes tue und gebe, ohne etwas zurückzuerwarten. Hand aufs Herz, das fällt sehr schwer. Oft ist man bereit, Gutes zu tun, weil man insgeheim doch denkt, das wird sich irgendwie auszeichnen. Das muss sich für mich lohnen. Aber Großzügigkeit soll zunächst mal nicht von diesem Lohn ausgehen. Großzügigkeit ist eine Art Vertrauensvorschuss. Klar, das kann nach hinten losgehen und ich kann auch ziemlich ausgenutzt werden. Andererseits muss ich es auch nicht drauf anlegen, indem ich meine Großzügigkeit überall rausposaune und vielleicht auch übertreibe, nach dem Motto, tue ganz viel Gutes und rede noch mehr davon. Großzügigkeit als Ausdruck von Barmherzigkeit legt es eben nicht darauf an, dass zumindest eine ordentliche Portion Ehre rausspringt. Wenn ich großzügig bin, dann werde ich es bis zu einem gewissen Grad riskieren müssen, dass ich auch ausgenutzt werde. Aber ich brauche mir deswegen überhaupt keine Sorgen zu machen, denn Gott wird auf seine Weise für den Lohn sorgen. Ich brauche da keine Angst zu haben, dass ich am Ende zu kurz komme, wenn ich Menschen gegenüber großzügig bin. Und auch hier ist Gott als Vater ein Vorbild für seine Kinder. Denn er ist sogar gegen die Undankbaren und Bösen gütig, so sagt es Jesus hier. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wieder, weil er retten will, weil er will, dass Undankbare und Böse zu ihm umkehren. Seine Güte, das hat eigentlich vom Wort her schon etwas mit Gutes zu tun. Seine Güte macht es übrigens auch der Undankbarkeit sehr schwer. Und was Dankbarkeit und Undankbarkeit angeht, da können wir selbst als Gottes Kinder ganz schön schwer von Begriff sein. Ich habe mich gefragt, wie lange muss mir eigentlich jemand Gutes tun, bis ich ihm endlich mal von Herzen dafür danke? Oder wann habe ich Gott selbst zuletzt von Herzen für das gedankt, was er mir gibt? Vielleicht auch gerade gedankt für seine Barmherzigkeit. Wann habe ich zuletzt gedankt? Denkt mal an eure Eltern an eure Frauen, eure Männer? Wann habt ihr euren Kindern zum letzten Mal gedankt? Oder eurem besten Freund, euren Lehrern oder eurem Chef, vielleicht auch dem Bürgermeister oder Politikern, die gerade schwerste Entscheidungen treffen müssen und die wahrscheinlich sehr wenig Ermutigung bekommen. Ja, und dann fasst Jesus das alles, Feindesliebe, Großzügigkeit und Dankbarkeit, letztlich auch die Menschenfreundlichkeit in einem Kernsatz zusammen. Und er soll uns nicht bloß im kommenden Jahr geistlichen Schwung geben, sondern ich finde, dieser Satz unserer Jahreslosung, die motiviert dauerhaft. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus zeigt seinen Nachfolgern hier übrigens mit dem kleinen Wörtchen Kinder und Vater, dass der Antrieb fürs barmherzige Handeln die Vaterliebe Gottes selbst sein soll. Und die Barmherzigkeit ist da der deutlichste Punkt, wo seine Liebe zum Ausdruck kommt. Die Barmherzigkeit kann nicht nur als eine bloße Aufgabe verstanden werden. Wenn man das so liest, denkt man ja gut, das ist jetzt ein Befehl, ja, ich muss jetzt halt barmherzig sein. Aber diese Barmherzigkeit Gottes ist eine Haltung, ist eine Gesinnung. Und die kann ich mir nur von meinem Vater im Himmel abgucken und ich kann sie mir nur von ihm schenken lassen. Am deutlichsten zeigt Gott seine Barmherzigkeit durch Jesus selbst. Und Jesus spricht ja auch hier in Lukas 6 in seiner Feldrede nicht nur theoretisch von Barmherzigkeit, die gelebt werden sollte, sondern er sagt, dass nachdem er alle Kranken, so heißt es hier ausdrücklich, nachdem er alle Kranken geheilt hatte. Barmherzig zu sein bedeutet auch, barmherzig zu handeln. Gute Gedanken sind allein noch keine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist immer auch Tat. Wenn Jesus also sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, dann ist das eigentlich ein permanenter Anreiz, um zu gucken, wo und wie und bei wem ich das in die Tat umsetzen kann. Gleichzeitig ist es mir aber auch eine Mahnung, weil sie mich fragen lässt, wo und auf welche Art und Weise und wem gegenüber bin ich vielleicht unbarmherzig und merke es gar nicht. Paradoxerweise sind es ja oft die, die wir am meisten lieben und am besten kennen. Vielleicht deshalb, weil wir ihre Geduld und ihr Verständnis längst als Selbstverständlichkeit abgehakt haben. Und dann fangen wir an, an Kleinigkeiten rumzunörgeln, unzufrieden zu sein. Dann sehen wir das klein bisschen, was uns am anderen nicht passt. Und wir reagieren mit unbarmherziger Kritik. Oder nutzen die Menschen, die uns am liebsten haben, vielleicht sogar unbarmherzig aus. Wie gut, dass Gott nicht kleinlich ist und dass er nicht unbarmherzig jeden Fehler von uns ahndet. Wenn einer das Recht dazu hätte, dann er. Aber was tut er? Er sieht unsere Fehler und er ermöglicht uns trotzdem immer wieder den Neuanfang, weil er barmherzig ist. Und weil er vergibt. Und das ist eine Erkenntnis, das ist eine wichtige Erkenntnis, dass ich weiß, ich darf leben wegen Gottes Barmherzigkeit. Das macht mich demütig und das hilft mir auch, einen weiteren Aspekt von Barmherzigkeit zu beherzigen, nämlich den, den Jesus jetzt in Vers 37 noch nachlegt. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Das erinnert mich übrigens gerade an das, was wir vorhin gebetet haben im Vater unser. Vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es gehört zur praktizierten Barmherzigkeit, dass wir vergeben können und dass wir das Richten dem überlassen, der der höchste Richter ist. Mit verdammt nicht, so übersetzt es Luther, ist gemeint, dass wir uns nicht anmaßen dürfen, das letzte Urteil über Menschen zu fällen. Zum Glück können wir das auch gar nicht. Aber wir würden ihnen damit die letzte Chance zur Umkehr absprechen und das ist Unbarmherzigkeit. Wir finden in der Bibel einige Situationen, wo wir sehr überrascht sind, wie barmherzig Gott ist. Zum Beispiel der barbarische König Manasse, einer der schlimmsten in Israel. Der hat zu Gott zurückgefunden. Oder der Tyrann Nebukadnezar. Der hat in Daniel Kapitel 4 stets, glaube ich, einen wunderbaren Lobpsalm auf den höchsten Gott, den Gott Israels, geschrieben. Laut dem amerikanischen Militärseelsorger, einem lutherischen Pastor namens Henry Gericke, hat sich sogar der Obernazi Wilhelm Keitel im Verlauf der Nürnberger Prozesse vor seiner Hinrichtung bekehrt. Nach Hitler war er der oberste Militärführer und verantwortlich für Millionen von toten Menschen. Kann Gott so einem Menschen vergeben? Das fragt man sich da unwillkürlich. Kann so eine Schuld vergeben werden? Hat da Gottes Barmherzigkeit noch Platz? Ist das nicht zu billig, nach so einem bösartigen Leben dann einfach mal eben zu sagen, es tut mir leid und dann ist alles gut? So billig war es nicht. Dafür hat Jesus bezahlt. Keitel hat jedenfalls laut der Aussage von Pastor Gericke vor seinem Galgen sehr bewusst seine Schuld bekannt und bereut und hat daraufhin mit seinem amerikanischen Militärseelsorger das Abendmahl gefeiert. Und dabei bekannte Keitel: Möge Christus, mein Heiland, mir bis zum Ende helfen und zur Seite stehen. Ich werde ihn so nötig brauchen. Ich darf selbst beim größten Unrecht, das anderen oder mir selbst angetan wurde, nicht meinen, dass ich dieses Unrecht und die mir vielleicht gar nicht bekannte Reue richtig einschätzen kann. Denn in die Herzen dieser betroffenen Leute sieht nur Gott. Und er ist zusammen mit Jesus Christus der einzig legitime Richter. Er kann deswegen alleine freisprechen oder auch endgültig verurteilen. Wir können und dürfen das nicht. Ich finde das sehr befreiend, weil Gott die Verantwortung für das letzte Urteil übernimmt und vor allem auch dafür, dass es wirklich gerecht ist. Und wenn dieses Urteil wegen fehlender Reue und fehlender Gottesfurcht schrecklich ausfällt, dann kann sich niemand, auch nicht durch Selbstmord, vor diesem Urteil entziehen. Und so gesehen hat Keitel mit Sicherheit die bessere Wahl getroffen als manche seiner üblen Kollegen. Mit dem Wissen um Gottes gerechte Urteile, aber vor allem auch wegen seiner genauso gerechten Barmherzigkeit, sollte ich immer vergeben statt zu strafen, wenn mich jemand aufrichtig um Vergebung bittet. Weil ich weiß, dass mir genauso vergeben ist, wenn ich Gott von Herzen darum bitte. Wenn ich vergebe und mich nach Kräften um Versöhnung bemühe, dann zeige ich damit auch auf eine schöne Art und Weise, dass ich Gottes Kind bin. Das sagt Jesus hier seinen Leuten, die ihm folgen wollen. Und wenn dann die Versöhnung vom anderen nicht gewünscht wird, dann darf ich den Rest getrost Gott überlassen. Ich bin frei davon, mich weiter wegen begangener Ungerechtigkeiten plagen zu müssen. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. So schließt Jesus den Gedankenkreis um die Barmherzigkeit. Also lasst uns nicht damit sparen, uns gegenseitig zu lieben. Lasst uns nicht damit sparen, großzügig zu sein und vor allem barmherzig zu sein. Lasst uns einander nicht verurteilen, weil Gott für die nötige Gerechtigkeit sorgt. Und lasst uns das alles volle Kanne tun, damit wir durch unser Tun und unser Reden beweisen, dass wir Kinder unseres barmherzigen Vaters im Himmel sind. Amen.